B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden. Folge 96.
Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Wie schön.
Ja.
Schön, dass du da bist. Wie ist es denn so?
Großartig.
Ja, ja, alles wie immer großartig. Ja, ach, wie schön, Mensch. Das ist ja Dauerzustand in unserem Leben, oder?
Ja. Man hat immer neue Anlässe, sich zu freuen und Dinge zu entdecken, an denen man ja sich glücklich machen kann. Und auch, ob das im Privatleben ist, im politischen, im eigenen Körper.
Ja, ja, ich weiß gar nicht, wohin, womit Dinge sind. Vielen froh sind.
Mit diesen ganzen Glückshormonen, die sich so
ja
breit machen, oder?
Ja, kann man noch ein bisschen was spenden an die, denen es schlechter geht.
Ja.
Ja, okay. Ist irgendwas passiert, was ich wissen sollte? Nein, diese Woche?
Ja, Heilige Drei Könige war ja.
Ach so. Ja.
Das war doch das, stand doch in der Bibel, wo die Weisen aus dem Morgenland dem Genderstern gefolgt sind und darunter das Kind in der Krippe gefunden haben.
Richtig, ich erinnere mich.
Ja.
Das war der, das war dieser alleinerziehende Person of. Ja, wir sprachen darüber, dass man dazu ja auch keinen Josef mehr braucht.
Nein.
Gut. Sonst noch was?
Ich weiß gar nicht. Was so viel Schönes. Wo fangen wir an? Ja?
Wir fangen mal an mit dem Ritt über die bunten, den Kessel buntes, oder?
Ja. Leg mal los.
Nee, ich habe mich gefreut, dass das Boeing jetzt iPhones testet. Das hast du wahrscheinlich mitbekommen. Ja, Boeing reißt ja extra Fenster und Türen raus, um mal zu testen, wie tief man so ein iPhone werfen kann.
Und? Wir sind
bei 16.000 Fuß, 5.000 Meter ungefähr. Das iPhone kommt unten heile an.
Ach.
Das muss ein anderes Modell sein als meins. Wenn ich meine, 2 Stunden mitwasche, sind die kaputt. Aber so eins will ich auch. Habe ich mir aus Versehen gemacht. Ja, finde ich, das ist doch Kundendienst.
Ja, vor allem ist es endlich mal eine realistische Testumgebung. Ne? Nicht so wie früher Stiftung Warentest, die da irgendwas inszeniert haben. Ja, finde ich gut.
Ja, nicht einfach vom Tisch fallen lassen, sondern gleich aus 5000 Meter Höhe.
Menschen, wurden die auch getestet in dem Zusammenhang?
Nee, die waren komischerweise angeschnallt. Aber ich weiß auch nicht, da wird es wahrscheinlich doch Ärger geben.
Ja.
Also ich halt, wenn man jetzt Boeing und Apple zusammenarbeiten, um Handys aus 5000 Meter Höhe abzuwerfen, ist das vielleicht auch eher was für Superreiche. Ich weiß nicht. Also es waren ja auch Menschen an Bord, aber es hat nur die T-Shirts dann aus dem Fenster gerissen. Nicht von Damen, nur von
Kleinkindern.
Wissen wir nicht. Ja. Was wir machen sollten und müssten neben dem Stiftung Warentest-Service, weise ich aber nur darauf hin, weil wir das nicht vertiefen wollen. Wir hatten ja letztes Mal über Bill viel gesprochen. Wir werden dann noch ein paar Links in die Videobeschreibung. Oh, du hast es gekauft.
Ja.
Und hast es auch schon durchgearbeitet. Nein.
Ich habe es noch nicht mal aus der Zellophanfolie geholt.
Ja. Können wir ja dann nochmal vertiefen, wenn du in 2 Jahren durch bist, wenn es uns dann noch gibt. Aber ich würde dann noch einen Link setzen in die Videobeschreibung, weil es gab ja eine Anfrage der Linken. Es gibt ja eh nur Anfragen der Linken und der AfD im Bundestag. Wofür? Und die Bill und Melinda Gates Foundation denn in den letzten Jahren so Geld bekommen hat und wie viel von uns, zu welchem Zweck. Sehr aufschlussreiche Lektüre, wie ich finde. Also man natürlich sagt die Regierung, wir müssen mit privaten Partnern zusammenarbeiten, sonst können wir all diese Probleme nicht lösen. Aber man kommt dann schon auf 4 Milliarden Euro, die da im letzten Jahren geflossen sind. Und wenn ich das richtig lese, gibt es bisher auch keine Bewertung, ob das dann was genützt hat oder wohin das Geld überhaupt gegangen ist.
Ich habe mir das mal angeschaut. Ich habe ja selber häufiger auch an solchen Anfragen mitgearbeitet aus der Opposition heraus. Ernsthaft.
Ach so, ich dachte von Bill an die Regierung.
Nein, von Oppositionsparteien, die wissen wollen, was die Regierung so treibt. Und dafür ist es eigentlich ganz gut, wir werden ja darüber sprechen, wie das mit der Opposition insgesamt so ist. Aber eigentlich war das ja so gedacht, dass die Opposition der Regierung auf den Keks geht. Und diese kleinen Anfragen sind ein relativ gutes Instrument, weil die Regierung wahrheitsgemäß antworten muss. Und deshalb können auch kleine Fraktionen solche Anfragen stellen. Und das tun dann Ja, diesmal interessanterweise die Linken, und das muss man ihnen ganz hoch anerkennen, denn eigentlich ist das ja das Kerngeschäft der Linken, sowas wie Kapitalismuskritik, Konzerninteressen entlarven, Lobbyismus und so weiter herauszuarbeiten. Und man muss jetzt Gesine Lötsch und Andrzej Hunko wirklich danken für diese Anfrage, weil die nämlich viel zutage gefördert hat. Ich habe mir die mal auch ein bisschen genauer angeguckt, allerdings nicht so genau, wie man es eigentlich sollte. Es werden ja auch Termine mit verschiedenen Lobbygruppen oder Stiftungen aufgelistet, die Mittelflüsse ja. werden beschrieben. Und was ja. man jetzt machen müsste, um das wirklich auszuwerten, und ich hoffe, dass ich Wissenschaftler finden, die das tun, ist, dass man auch guckt, welche der begünstigten Player eigentlich da eine Rolle spielen. Und wenn man nämlich dann mal genau hinguckt, ich habe das im Bildungsbereich mal ausführlicher gemacht, wird man feststellen, dass da ist dann zum Beispiel irgend so ein Welternährungs- und Landwirtschafts- und Bodenrettungsgremium. Ja, und wenn man sich dann anguckt, wer in diesen Gremien tätig ist und wer sie finanziert, ist es so, dass es sich erstmal in die Breite ausstreut, dass da möglichst viele begünstigt werden. Aber diese vermeintlich vielen finden dann wieder zusammen in einzelnen Playern. Also man stellt dann auch überraschenderweise fest, dass in diesen einzelnen Stiftungen dann doch auch wieder Bill Gates Geld eine Rolle spielt, zum Beispiel. Und das ist schon erschreckend, und ich fand die Anfrage auch ganz gut. Die hat ja gefragt, was will die Regierung tun, um die Einflussnahme von Stiftungen zurückzudrängen? Und die Antwort war, die Regierung sieht sich nicht veranlasst, irgendwas davon zurückzudrängen. Also es wird als positiv erlebt, dass diese großen Player mit internationalen Netzwerken und auch mit ökonomischen potenten Mitteln, dass die für uns die Probleme lösen. Das ist so eine Art Outsourcing von Demokratie und Handlungskompetenz an Player, die nicht demokratisch legitimiert sind. Und das ja, ist sehr aufschlussreich. Ich kann nur jedem raten, das anzugucken und sich zumindest immer abzuspeichern für später, weil das wertvolles Wissen enthält.
Ja, ich glaube, auch wenn wir uns wiederholen, also was wir letztes Mal angedeutet haben, das unterstreichst du jetzt ja nochmal. Also ich finde schon, dass man diese Zahlen angucken muss. Sie sollten auch viel breiter besprochen werden, weil es ist ja nicht nur die eine Bill und Melinda Stiftung, es ist nicht ein Projekt, es sind ja Dutzende, weil er ja in jedem Bereich die Führung eigentlich beansprucht. Und dann reden wir auch über einen weiteren Link, den wir nochmal setzen werden. Denn auch seine ganzen Agrarideen kommen da ja vor. Und wenn wir hier über Bauernaufstände reden in Deutschland, dann muss man ja auch sagen, Bill hat ja auch für Afrika viel unternommen schon oder gegen Afrika. Von seinen Beteiligungen an Bayer, Monsanto und wie sie alle heißen, wissen wir ja auch. Aber dass man sagt, diese Allianz für die grüne Agrarrevolution in Afrika, das ist ein großes Thema. Auch das unterstützen wir ja. Aber es guckt offenbar keiner nach, ob das überhaupt was bewirkt, außer Bill reicher zu machen. Und man muss schon den Zusammenhang sehen, also dass die Abschaffung der Landwirtschaft nicht ein deutsches Phänomen ist, sondern ein globales Phänomen, vorangetrieben vom größten Landwirt der Welt. Und das ist ja nun mal Bill Gates, also der die meisten landwirtschaftlichen Flächen besitzt. Auch dazu machen wir mal einen Link, sonst reden wir da jetzt 2 Stunden drüber. Aber über die Bauern werden wir gleich noch reden, denke ich.
Ja, oder? Zumindest kurz. Und der Punkt, den du anspielst, der ist schon ziemlich, ziemlich gut und ziemlich wichtig. Werden wir machen.
Ja, wollen wir dann noch die Anekdote beisteuern, dass auch Mark Zuckerberg, den kennen vielleicht einige, das ist der Chef von Meta, heißt die Firma inzwischen, dass er jetzt auch Landwirt ist?
Nein.
Hat er das erzählt? Doch, der hat ja...
Ach, hat er sich Gummistiefel gekauft und,
ja,
und
hat sich
ein paar Schafe gekauft. Und Hühner?
Nee, aber ein ganz kleines Grundstück, war wohl gerade frei.
Neuseeland. Auf
Hawaii.
Ach so.
damit die Kinder seine auch lernen, dass das... Also bevor so ein Filet auf dem Teller liegt, das ist auch manchmal ein bisschen, muss man sich mal die Hände schmutzig machen, hat Mark Zucker sich für nur 270 Millionen Dollar ein kleines Grundstück gekauft.
Auf Hawaii. Die Preise sind ja relativ hoch da in Hawaii.
dort schon noch, ja, hier sinken sie. Ja. Und züchtet dort Rinder.
Och.
Und zwar so eine Mischung aus Angus und Wagyu heißen die, glaube ich, diese japanischen Rinder. Yeah. Was ich bemerkenswert fand, ist, dass diese Rinder natürlich nachhaltig und politisch korrekt gefüttert werden, ausschließlich mit Macadamia-Mehl aus eigenem Anbau. Deswegen braucht er auch so viel Land, weil du weißt, Macadamia-Nüsse relativ kostspielig, schwer im Anbau und so weiter. Und das Zweite, also diese Rinder werden halt nur mit Macadamia-Nüssen und Bier gefüttert.
Bier.
Und das Bier baut er dann auch selbst. So, und deswegen braucht man so viel Platz. Aber ich fand es schon vorbildlich als Vater, dass man sagt, naja, so die Kinder müssen ja auch wissen, woher dieses Filetchen mit dem astronomischen Preis auf ihrem Teller kommt. Es sollen die teuersten Filets der Welt werden. wünsche
mir. Da fällt mir jetzt aber schwer, nicht auf das Landwirtschaftsthema einzugehen, tatsächlich, ja, weil wir müssen es ja nicht so ausführlich machen. Ich hoffe, dass ich auch bald nochmal einen Besuch zustande kriege mit jemandem, der aus der Szene berichtet und die Hintergründe noch besser drauf hat als wir. Aber es ist ja so, dass dieses Thema Fleischessen und Insektenpredigen ja für viele Superreiche kein Problem darstellt. Also es ist ja so, dass tatsächlich diese Ökoauflagen, Klimageschichten, Verteuerungsgeschichten und so, dass die ja das landwirtschaftliche Geschäft für die dafür eigentlich zuständigen Bauern relativ unattraktiv machen, was sie manchmal mit vorzeitiger Lebensbeendigung auflösen und dann sagen, okay, dann bringe ich mich eben um, ehe ich mich von meinen Krediten nie wieder erhole und so weiter. Also wirklich, wirklich tragisch. Und die Frage ist ja, was passiert denn mit den Flächen? Du hast es gesagt, sie werden kostengünstig erworben von Superreichen. Wovon werden wir ernährt? Ja, und da kommt der nächste Aspekt natürlich von Insekten und genetisch manipulierten oder Kunstfleisch oder so irgendeinem Kram, den wir dann essen sollen. Weil das ja nicht nur monopolisierbar ist für die Ernährungsindustrie, sondern auch besser fürs Klima.
Ja, das ist ja sowieso, das steht ja über allem. Ja. Also das ist besser fürs Klima, ja. Am besten essen wir gar nicht.
Und jetzt erzählst du mir, dass Mark Zuckerberg aber diese komischen Macadamia-Rinder da hat, oder was?
Ja, ja. Naja,
ist das denn nicht irgendwie unglaubwürdig?
Naja, das ist das, was wir auch letztes Mal schon andeuteten, dass sie uns ja, und auch mit unserer kleinen Filmkritik, dass sie uns doch sehr offen ins Gesicht lachen. Es ist doch alles, der macht das ja gut. Fatih baut er für seine Kinder die teuersten Rinderfilets der Welt. Nachhaltig. So gut. Aber was wir, naja, gut.
Apropos Nachhaltigkeit, wir sind noch im Kessel Buntes. Ich hatte ja eigentlich gedacht, mir fällt nichts dazu ein, aber ich habe jetzt eine erschütternde, oder nein, eine begeisternde Nachricht im Kultursender, im Kulturprogramm des WDR hören dürfen. Das Düsseldorfer Schauspielhaus hat die erste nachhaltige Theaterinszenierung auf die Bühne gebracht.
Oha.
Und zwar absolut klimaneutral. Bis hin in die Erfassung der dazu aufgewendeten Kostüme, die alle aus dem Fundus stammen. Mhm. Die Bühnenbauten wurden aus Recyclingmaterialien geschaffen. Die Ernährung der Schauspieler während der Proben und Aufführungen wurde systematisch erfasst und in ihrer Klimabilanz berechnet, inklusive der Anfahrtsenergiekosten und Umweltbelastungen zum sowohl der Zuschauer als auch der Leute, die da jetzt bei der Produktion beteiligt waren.
Mhm. Sehr gut.
Und das scheint mir das neue Qualitätskriterium für Kultur zu sein.
Das Einzige, ja.
Das Einzige. Nein, es gibt noch ein zweites, nämlich die Geschlechtergerechtigkeit.
Aber auch das wird sicherlich berücksichtigt worden sein, oder? Hat man dann danach denn noch Bäume gepflanzt im Gegenwert des aufgewendeten CO2?
Oder? Das weiß ich nicht, ob das so ein Rechenbeispiel ist oder ob das einfach nur eine Selbstdrangsalierung war.
Aber ist auch vorbildlich.
Ist auch vorbildlich.
Ja. Ja, wir reden nicht über die Bauern jetzt gerade.
Nee.
Der Kessel Buntes, genau. Lassen wir uns mal einmal durch die Dinge, die uns diese Woche besonders aufgefallen sind. Ich habe mich gefreut über den, weißt du ja, ne? Ja, ich hatte das schon angedeutet, das goldene Lenkrad für den, wie heißt der? Ford Taunus?
Ich dachte Ford Taurus.
Ja, ich glaube, er heißt auch gar nicht Ford. Er heißt, glaube ich, nur Taurus.
Ist das ein Panzer, oder?
Ja, nee, was ähnliches. Es gibt auch kein goldenes Lenkrad. Das war ja die goldene Lenkwaffe. Nee, es ist kein Panzer. Das ist aus deutscher Produktion eine Langstreckenwaffe. Ich habe den Begriff Abstandswaffe gelernt.
Was ist das denn?
Das ist toll. Schön. Ne? Ich dachte auch, das ist sowas, womit man den anderen auf Distanz hält.
So ein Stückchen. Falls man Silvester mal in Köln zum Hauptbahnhof möchte.
Ja, so Abstand halten. Obwohl, Fauci musste ja einräumen, dass der Abstand, also die Abstandsregel frei erfunden waren. Aber da das machen wir jetzt mal gar nicht. Abstandswaffe. Ich habe das als Technikbegeisterter, weißt du ja, ich gucke ja auch immer nach Panzern, die ich mir kaufen kann, hier so mit Noxus-Zuschlag in Dänemark. Das mal angeguckt und fand das ganz bemerkenswert. Der Taurus ist ein Marschflugkörper, der 500 Kilo explosives Zeug mit sich rumfliegen kann und dann auch noch also auf
Hunter Bidens Laptop.
Ja. Ja. Hochexplosiv. Explosiv meinst du? Ja, ich meinte jetzt so richtig Sprengstoff.
Ach so.
500 Kilo und das auf Höhe der Grasnarbe oder irgendwie 8 Meter Höhe, sodass man ihn auch nicht sehen kann im Radar. Also deutsche Technik, die begeistert. Es wird nur ja im Mainstream sehr laut gefordert, dass man diesen Ford Taunus bitte an die Ukraine liefern möge, denn der Marschflugkörper hat eine Reichweite von 500 Kilometern. Im Moment kommt die Ukraine nur auf 160 mit ihren Ausrüstungen. Und das Ziel ist, den russischen Nachschub abzuschneiden. Also es ist bunkerbrechend, diese Waffe, dass man sagt, egal was da jetzt rumsteht. Und wenn man so ein bisschen das zusammenzählt, heißt das ja auch, auch wenn wir betonen, naja, wir wollen ja jetzt nicht in Russland angreifen, die Gefahr ist doch relativ groß, dass man dann dort, wo die Russen ihre Vorräte liegen haben, mal so einen Taurus hinschickt. Oder? Korrigiere mich. Ich verstehe das so, wenn das diese Reichweite hat und eine der gefährlichsten.
Na gut, das mit der Reichweite, das ist ja wie mit den Tesla-Autos. Also erstens muss man immer fragen, ob sie stimmt. Und das Zweite ist, nur weil man so weit fahren kann, muss man ja nicht so weit fahren. Also mein Diesel hat ja eine Reichweite von 1000 Kilometer und ich fahre damit zum Bäcker.
Gut, wenn du da Vertrauen hast. Ich war ein bisschen besorgt.
Ja.
Ich war besorgt, weil sich ja die alle einig sind, der Herr Kiesewetter von der CDU und General Strack von der FDP und die Rüstungsbeauftragte der Grünen, ich habe das vergessen, wie sie heißt. Alle sind sich einig, wir sollten Taurus liefern, damit wir die Versorgung der Russen abschneiden können. Ich weiß nicht, wie weit ich den Ukrainern dann traue und würde es so interpretieren, auch wenn ich dann Herrn Putin manchmal zuhöre im eigenen Fernsehen, dass ein Angriff mit deutschen Waffen auf russisches Gebiet möglicherweise Folgen hätte.
Deswegen verstehe ich das. Könnte missverstanden werden, ja.
Ja, richtig. Genau. Ja. Nein, auch das ganz kurz, und dann höre ich auch auf. Aber dass Putin sagt, die ganze Ukraine-Situation anders erklärt als wir und sagt, es kann nicht sein, dass die Ukraine von Nazis beherrscht wird, also und dann die Nazis wieder gegen Russland marschieren. Das ist in westlichen Ohren, klingt das ein bisschen merkwürdig und spinnt der Typ. Ich würde es nur berücksichtigen wollen, dass es ja auch in russischen Ohren klingt, und zwar genau so, dass möglicherweise mit einem extra Taurus jetzt die Nazis wieder Russland angreifen. Deren Interpretation, das könnte dort sehr zusammenschweißen, die Bevölkerung. Aber ich weiß nicht, ob das unser Ziel sein kann. Die Eigenwahrnehmung ist ein bisschen anders hier.
Ja, also
Hier sind ja die Nazis ganz andere.
Genau.
Von außen gesehen ist eher das.
Das habe ich mich jetzt auch gefragt, ob die AfD dahinter steckt. Ja,
das wäre wo. Ja, du weißt, was ich meine. Wenn man ein bisschen auch mal auf die anderen guckt und sagt, wie wirkt denn das, was ich hier gerade mache? Ja, das ist so, wenn man nackt durch die Fußgängerzone läuft, das ist doch ganz natürlich. Aber vielleicht wirkt es für die anderen belästigend. Weiß nicht.
Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Was ich jetzt noch gehört habe, ist, das passt auch in den Kontext, ist, dass wir haben es schon mal angesprochen, wieder jetzt mal Zahlen diskutiert wurden im Hinblick auf die ukrainischen Opfer. Und das ist also mindestens 500.000 Menschen, die da ihr Leben gelassen haben. 30.000 Soldaten, glaube ich, pro Monat. Das ist eine Kleinstadt. Ich finde, jeder Einzelne ist einer zu viel, habe ich mal gehört. Ja? Mhm. Jeder Tod ist einer zu viel. Jetzt haben wir fast schon so viele wie Corona-Opfer allein in Deutschland, ja?
Oder? Damals, also insgesamt meinst du Corona-Opfer über den gesamten Zeitraum und so viele?
So viele Kriegsopfer, genau, ja. Und ich glaube, auch da müsste man mal was gegen tun. Also das ist doch, ich meine jetzt mal allen Ernst, es ist doch schrecklich, dass wenn du da hin musst und du weißt genau, du fährst dahin zum Tod geschossen werden, da fragt man sich, warum machen die Menschen das überhaupt?
Was, Krieg führen?
Ja.
Warum sorgen wir nicht dafür, dass es irgendwie möglichst schnell beendet
wird? Ja, beides. Also ich finde es schrecklich.
Ja, sind wir uns natürlich wie immer.
Aber mit dem Taurus wird alles gut.
Mit dem Taurus wird alles gut. In dem Zusammenhang wollen wir aber auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass es andere gibt. Auch darüber sprachen wir ganz kurz, dass es andere Länder gibt, die nicht ganz so kriegsbegeistert sind wie wir. Und die... Du weißt, worauf ich hinaus will.
Dänemark.
Die Dänemark hat sich ja jetzt, macht das ja sehr leise und stillschweigend. Die versprochenen F-16-Jäger für die Ukraine hat man jetzt erstmal wieder in den Hangar gestellt und gesagt, nee, die müssen wir nochmal die Batterien nachziehen, weil die kommen dann also im halben Jahr oder so. Das deutet vielleicht schon an, dass man weiß, dass sich da was entwickeln wird. Deine Vorhersage war auch so in deiner Google Future Kugel, dass im Herbst Frieden ist in der Ukraine, hoffen wir es mal. Und dann müssten die...
8. August.
Ja, 8. August, genau. Dann müssten die Dänen auch gar nicht mehr, die Jets gar nicht mehr schicken. Aber auch das am Rande es gibt ja einen dänischen Migrationsminister, Herrn Beck, der hat sich ja auch geäußert und auch da Hoffnung auf ein Ende des Krieges in der Ukraine mitschwingen lassen, weil die Dänen sagen, wir müssen uns dafür auch gar nicht schämen. Wir freuen uns, wenn die Ukrainer wieder nach Hause können, die hier sind. Das sind 30.000.
Ja.
Wie gesagt, da müssen wir uns auch gar nicht für schämen, denn die wollen ja auch nach Hause. Die
ja, natürlich.
Wollen ja ihr Land wieder aufbauen. Und wir haben in Dänemark dafür gesorgt, humanitär, dass sie untergebracht sind. Und aber ab 25 sind sie dann auch wieder zu Hause. Außer sie möchten hier bleiben und verdienen im Jahr 50.000 Euro.
Ach, war der auf diesem Geheimtreffen, dieser dänische Minister, wo die Remigration gesprochen wurde?
Ja, geheim, wohl schon vorher in Buchform. Nee, das war schon vorher,
also,
deutlich
vorher. Ja, das finde ich sehr interessant. Also das ist ja auch, weshalb wir beide, bevor wir uns treffen, ja immer erstmal dieses Treffen anmelden bei Korrektiv.
Mhm.
Ja? Ja, damit das nicht ein Geheimtreffen ist, sondern ein offizielles Treffen. Also das ist ja, gehört ja dazu. Das ist ja eine demokratische Geflogenheit, dass man immer mit der Presse Bescheid sagt.
Ja. Ne? Wir schicken den immer so, wann wir senden.
Und auch Protokolle, und dann können die mitgucken bei der Vorbereitung und so, damit die immer alles wissen, ne?
Ja, und mitlesen und müssen auch nicht durchs Fenster fotografieren. Die sehen uns ja hier so, ja.
Genau.
Aber das haben doch diese Verschwörer-Verrückten auch gemacht, oder? Die haben doch vorher sogar Bücher veröffentlicht,
ja, klar,
über ihr Thema.
Ja, klar. Ja. Ja, hat ja sehr schön im Cicero der Matthias Brotkorb geschrieben, den ich ja sehr schätze. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der war Bildungsminister in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein kluger Kerl, obwohl er in der SPD ist.
Das kann ja mal passieren.
Promoviert, glaube ich, über Aristoteles und so. Der hat das aus der Sicht der SPD mal, beziehungsweise nicht aus der Sicht der SPD, sondern aus seiner Sicht als SPD-Abgeordneter mal dieses vermeintlich böse Geheimtreffen mal auseinandergenommen. Es war einfach nur privat. Ja, da waren viele Leute und da wurde genau das diskutiert, was ja nicht irgendwie Gesetzesbrüche nach sich ziehen soll, sondern die Wiederherstellung der Rechtslage, nämlich dass Menschen, die aus Not hier aufgenommen wurden, wenn diese Not vorbei ist, dann auch wieder zurück dürfen in ihr Heimatland.
Ja, das sollte ja auch selbstverständlich, wir müssen reden, diskutierbar sein. Und nochmal, für mich ist dann nur der Unterschied so extrem groß zwischen eben den Dänen, die diskutieren das auch nicht, aber genau in die andere Richtung. Also die Dänen diskutieren ja nicht mal, dass man jetzt bitte die Bewerbungslager in Ruanda bauen soll. Ja, also für Menschen, die nach Dänemark möchten, geschweige denn diskutieren sie hier großartig. Also Beck ist Sozialdemokrat, der ist dafür gewählt, dass er genau das macht und dass er genau diese humanitären Aspekte kennt und sagt, wenn jemand flüchten muss, dann kommt er natürlich gerne nach Dänemark. Aber wenn es keinen Fluchtgrund mehr gibt, wie auch in Syrien, auch das wird nicht mehr anerkannt, dann gehen diese Menschen nach Hause und wir helfen dann. Das sollte doch selbstverständlich sein. In Deutschland ist er genau andersrum.
Kann das sein, dass die Regierung die Migrationsdebatte nur für ihre Zwecke missbraucht?
Wer würde denn
um die AfD als Nazis darzustellen? Aber da würde ich gerne nochmal auch auf das AfD-Verbot eingehen. Du weißt ja, dass ich ein großer Befürworter dieser Maßnahme bin. Wobei im Rahmen der Endlösung der Oppositionsfrage kann das nur ein erster Schritt sein. Was war?
Nee, nichts. Oh. Alles gut. Darf ich hier alles sagen.
Ja, natürlich.
Privat.
Durch Meinungsfreiheit.
Ja. Ein privates Geheimtreffen.
Natürlich.
Ja.
Also ich lass mich nochmal ansetzen, also im Rahmen der Finalsolution der Oppositionsfrage kann das AfD-Verbot nur ein erster Schritt sein, war meine These.
Ja.
Was wir wirklich brauchen, ist ein Verbot des Volkes.
Ja.
Das Volk muss verboten werden und, ja, also damit die Bedingung der Möglichkeit einer überhaupt entstehenden Opposition im Vornherein getilgt wird. Und nach dem Verbot muss das Volk unmittelbar aufgelöst und durch Journalisten ersetzt werden.
Sehr gut. Das finde ich eine gute Forderung. Also wenn ein Volk sich dermaßen irgendwie das Vertrauen der Politik verscherzt hat wie wir, dann kann man sich ja auch nicht beschweren.
Ja, überleg mal.
Dann hast du nur noch Journalisten, die...
Was heißt nur noch?
Ja, na gut. Ja. Nein, ich wollte es jetzt nicht kleiner machen, als es ist. Also das... Aber was heißt denn, das Volk wird verboten? Also wir dürfen.
Das Volk wird verboten und aufgelöst?
Wohin? In Salzsäure. Wo soll ich das denn auflösen? Wo sollen die denn alle hin?
Nein, als politische Instanz.
Ja, das meine ich. Also einfach so, man darf nichts mehr sagen und auch nicht mehr, also aber nicht
aufgelöst. Nein, du darfst alles sagen, aber eben nicht mehr als Volk.
Ja.
Okay. Ja?
Ja, das würde, dann hast du ja recht, mit, also, dass du das unterstreichst und das auch forderst. Also wenn drei, so, es ist ja auch gefährlich, wenn dann 33% irgendwas Komisches oder 30% oder 25.
Das ist ein ganz eindeutig missbräuchlicher Umgang mit der Demokratie. Das habe ich jetzt auch nochmal gelernt. Es gibt halt Menschen, die sind solidarisch und demokratisch. Und dann gibt es Menschen, die sind egoistisch und narzisstisch und missbrauchen die Demokratie für ihre Zwecke. Mhm. Also zum Beispiel für diese komischen Grundrechte und so. Also da gibt's, und da wird es höchste Zeit, dass, bevor die an die Macht kommen, dass man einfach mal jetzt auch Fakten schafft. Denn wo gehobelt wird, da fallen einfach auch Späne. Wer A sagt, muss einfach auch B sagen. Und der Zweck heiligt auch die Mittel.
Ja.
Oder?
Ich habe gerade das Gefühl, dass ich hatte mich gefreut über den Satz von Herrn Haldenwang, dass die Bevölkerung oder das Volk, die Bevölkerung endlich aufwachen muss. Aber ich mir scheint...
Die Menschen das, möglicherweise.
Die Menschen.
Ich guck mal nach, ich glaube, ich habe mir das auch... Ja, weiß nicht.
Da müsste ich jetzt auch mal blättern, ob er von Menschen gesprochen hat. Aber der meinst, das war gar nicht so, wie ich das gelesen habe, dass ich dachte, oh ja, sie müssen einsehen, dass sie reingelegt worden sind mit diesem ganzen Corona-Quatsch und das dann... Nee, du meinst...
Nee, die müssen sich, also, um überhaupt eine politische Rolle zu spielen und vielleicht sogar eine Existenzberechtigung zu haben, müssen sie eben sich auf die richtige Seite schlagen. Und sich vom Volk distanzieren. Vielleicht, wenn sie alle Journalisten würden, könnte man noch weiter mit ihnen sprechen. Was ich auch gehört habe, da war ich auch überrascht, aber das kannst du mir vielleicht erklären. Es hat, ich glaube, jemand von den Grünen gesagt, dass die, wie soll man sagen, die der Anschlag, der große Terrorakt der Bauern auf die Fähre von Robert Habeck, dass da eine rote Linie überschritten worden sei. Jetzt habe ich genau aufgepasst, dass der Bundeskanzler gesagt hat, es gäbe keine roten Linien mehr.
Ja, deshalb wollte ich auch, gut, dass du das auch bemerkt hast. Ja, das scheint mir auch, vielleicht ist das korrigiert worden in unserer Abwesenheit, offensichtlich. Also, oder das gilt nur fürs Fairwesen, keine Ahnung.
Ach so.
Das, ja.
Aber ich habe das Video gesehen, da war überhaupt keine rote Linie.
Die irgendjemand überschritten hätte.
Nee, ich hab da nichts gesehen. Wir können das Video noch. Hast du das Video online gestellt eigentlich? Ich hatte den Link.
Welches? Von der Fähre?
Von der Fähre?
Ja.
Hatte ich dir geschickt.
Bestimmt auf irgendeinem Telegram-Kanal. Ja, ich das so überall. Haben alle gesehen, glaube ich.
Haben wir alle gesehen. Also ich habe keine rote Linie gesehen. Aber ich zitiere da gerne nochmal einen Kommentar von Peter Brenner, der gesagt hat, und ich variiere das jetzt ein bisschen mit den Worten des alten Indianer-Häuptlings Winnetou. Ja. Erst wenn die letzte Agrarfläche mit Solarpanels vollgestellt ist, werdet ihr merken, dass man Gender-Sternchen nicht essen kann.
Wer hat das gesagt? Das warst du. Nee,
ich habe das Goethe variiert von einem Gedanken von Karl May und Peter Brenner.
Mhm. Das geht nicht. Sprich du ruhig weiter, ich muss mal eben rauchen.
Ja, doch, rauch mal bitte. Das tut gut. Du wolltest noch was erzählen von... Norwegen und Energie.
Ja, das mache ich. Genau, das passt ja auch zu unseren grünen Freunden.
Ja.
Ich wollte nur jetzt noch ergänzen, das war, glaube ich, dann am Freitag auch kurz Thema bei unserem geschätzten Kollegen Reitschuster, dass ja immerhin 42% dafür sind, dass man die AfD verbietet.
Ach so.
Das finde ich auch also nicht so ganz ohne, jetzt mal ganz im Ernst. Also wenn man sagt, klar, das ist ein bisschen in der Umfrage ein bisschen geframed mit der, die weiß ich nicht, anerkannt rechtsradikale AfD verboten wird. Also man ist schon ein bisschen suggestiv in der Fragestellung, ob man das tun sollte. Finde ich schon, das sollte eigentlich so nicht sein. Aber passt ja auch dazu, dass ich kürzlich las, dass auch 30% oder 35% unserer Jugendlichen eher für ein totalitäres Regime zu haben sind, als für diesen ganzen Demokratiequatsch, den sie mir irgendwo gelesen haben. Die Welt ist einfach zu kompliziert für sowas. Du kennst das ja auch von Frau Neubauer. Also, dass man sagt, dass die Demokratie ist eigentlich keine zeitgemäße Regierungsform. Das ist.
Das dauert alles so lange, da muss man mit allen reden, da gibt es diesen Minderheitenschutz, da gibt es diese Abstimmungsverfahren, das ist einfach in dem Sachzwang der Klimakatastrophe nicht mehr angemessen. Mhm.
Deswegen haben wir auch so einen unangemessenen Untertitel, wir müssen reden, weil das ist ja sozusagen schon bockig im Quadrat, was wir hier sagen. Natürlich müssen wir nicht mehr reden,
wir müssen
einfach jetzt machen, was
gehorchen.
Man sagt.
Ja. B&B, wir müssen gehorchen. Lass uns das nach der 100. Sendung so nennen.
Ja, wir müssen nicht drüber nachdenken.
Oder wir müssen schweigen, könnte man auch.
Ja, Sie gehört es, der Tierarzt den Dingsbums, das Bundesverdienstkreuz am Bande kriegt?
Ich habe meins sofort zurückgegeben. Ich habe gesagt, also wenn der das trägt, dann will ich es nicht mehr haben. Man hat ja auch wenig Anlässe, das anzuziehen, habe ich gemerkt. Was machst du denn mit deinem?
Das ist quasi.
Behältst du das oder gibst du es auch zurück?
Nee, Türstopper. Dass das quasi zeitgleich passiert, also mit dem, das hat auch nicht hinterfragt zu werden, Wähler, dass er einen Preis bekommt, also mit Band und allem. Gleichzeitig hast du ja mitbekommen, wir sprachen schon was über Fauci, dann vor dem Kongress einfach mal so en passant zugeben muss, für diese Abstandsregeln, diese 1,5 Meter, gab es überhaupt nie eine wissenschaftliche Grundlage. Freies Zitat, ist halt irgendwie so aufgetaucht, diese Regel. Wir erinnern uns in der Corona-Zeit.
Ja, also, wie alle lang ist es her. Ja.
Also da sind dann die Amerikaner vielleicht schon ein bisschen weiter als wir. Hier kriegt man noch Preise dafür, dass man Mist gebaut hat. Energie und Klima, Norwegen, deshalb wollten wir zumindest mal erwähnen, dass die Norweger uns retten. Wir wollen jetzt nicht die Theorie in den Raum stellen, dass Norwegen und die USA unsere Pipeline gesprengt haben, aber wir wollen zumindest uns freuen.
Fritterizio heißt diese rhetorische Figur.
Ja, auch tatsächlich. Ja.
Dass man sagt, genau. Worauf ich jetzt nicht eingehe, ist...
Ich wollte nur Paternoster oder so. Nein, der Punkt ist, Norwegen rettet uns. Wir haben jetzt gerade einen Vertrag mit Norwegen unterschrieben über Gaslieferungen. Für die nächsten 10 Jahre beginnen 2024 über 50 Milliarden. Milliarden kennen wir ja inzwischen, die Größenordnung.
Das ist nach Cent, ne?
Ja, es kommt nach Cent und das wäre dann auch so ein Drittel des Bedarfs der deutschen Industrie. Und zwar zu einem Festpreis von, ich müsste gucken, ich habe es vergessen, der ist jedenfalls dreimal so hoch, wie der Gaspreis war vor dem völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Und diesen Preis für Gas, den haben wir jetzt einfach akzeptiert bis 2034.
Ich kann als Festpreis?
Ja,
aus Norwegen. Ist ökonomisch sinnvoll, weil man ja den Marktschwankungen da nicht so ausgesetzt ist, sondern eine Preisgarantie hat.
Also es gibt kaum einen Weg, eine Wirtschaft, eine Volkswirtschaft, langfristig konkurrenzunfähig zu machen, als diese Entscheidung. Das muss man ja im Zusammenhang sehen, dass die Amerikaner weiterhin ja auch von überall her gerne Gas beziehen und die Energiepreise dort so schön niedrig sind, also die Industrie doch gerne dorthin abwandert. Das dürfte jetzt zementiert sein mit dem, was die Deutschen da von den Norwegern gerne hätten. Und das werden wir auch nochmal verlinken. Es dauert nämlich ein Stündchen zu lange. Man sollte sich schon nochmal erinnern, dass die Gaspreisexplosion, nicht die der Pipeline, sondern die der Preise vor dem Einmarsch der Russen in der Ukraine passiert ist. Und dass die Energiepreise, weil Gas wird auch verstromt, in Deutschland dreimal so hoch sind wie vor diesem Krieg, liegt nicht an den Russen, die uns auch gern weiter Gas liefern würden, sondern
dass wir ja sogar bezahlen, um es nicht zu nehmen.
Ja, aber es liegt tatsächlich... Nochmal, wir verlinken das, das hat der Verschwörungstheoretiker Röper sehr schön rausgearbeitet. Es liegt einfach daran, dass die EU-Kommission die Spekulation mit Gas erlaubt hat, und zwar 2021. Danach haben sich die Preise verdreifacht. Also wir reden hier nicht davon, dass das jetzt irgendwie an dem Angriffskrieg liegt, sondern das ist ein hausgemachtes Problem. Also wir haben das schon vorher hochgejazzt, diese Preise. Und da müsste man sich fragen, dass nochmal der russische Präsident, der Herr Putin, sagt dann auch öffentlich, hört aber keiner, den Deutschen, fragt doch mal eure Regierung, warum das Gas so teuer ist.
Wegen des Angriffskrieges gegen das Völkerrecht.
Eben nicht. Also er sagt dann...
Ja, ist doch Propaganda, jetzt hör doch auf.
Ja, aber fragen wird man doch mal...
Du Marionette Putins.
Ja, na gut.
Du finanzierst ja sogar die Bauernproteste.
Ja, nochmal, du weißt ja, Robert, fehlen jetzt wieder 50 Milliarden für die Gaskraftwerke, um da irgendwas zu verstromen. Und wir hatten dann, wenn dann jetzt auch noch die Windräder ausfallen wie 2021, weil kein Wind weht. Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, wie das dann geht mit der Energie. Erklär es mir.
Es gibt ein
andermal.
Ein geflügeltes Wort eines großen Denkers und begnadeten Schriftstellers, Sven Böttcher, als Perspektive für Deutschland. Der unbeleuchtete Wildpark. Ja, das, wenn eins hängen bleibt aus der ganzen Ära oder Epoche von B&B, dann sollte es diese Formulierung sein, nämlich als nationale Utopie der unbeleuchtete Wildpark. Und daran arbeitet man doch unter Hochdruck, oder? Das heißt, wir haben eine Art von Renaturalisierung der zivilisatorischen Verhältnisse, also Zivilisationsabbau, ökonomischer Abbau, ja, Kulturabbau. Es herrscht das Gesetz der Wildnis, das Recht des Stärkeren. Und zugleich, ja, werden die kulturellen Voraussetzungen zum Durchschauen dieser Verhältnisse in Form des Lichtes ausgeknipst.
Können wir da eine Sekunde noch bleiben?
Ich wollte da ganz viel zu.
Ja, weil das ist ja auch das, was die Frau Ulrike Herrmann immer so sagt.
Wer ist das gleich?
Unbeleuchteter Wildpark. Früher bei der Taz, Kapitalismuskritikerin.
Ja. Ach die, ja, ja,
bei
ja.
Herrn Lanz. Die ja auch dann dafür plädiert, mit der Kriegswirtschaft möglichst jetzt schon anzufangen, auch mit dem Rationieren und so weiter. Ich höre das dann immer mit sehr offenen Ohren, wo ich dann sage, ach, okay, dahinter steckt offensichtlich, aber unausgesprochen, unbeleuchteter Wildpark, aber dass man sagt, wir steuern doch sowieso auf ein Land ohne wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit zu, siehe Norwegen, siehe das ganze Umfeld. Dann lass uns doch jetzt noch ein paar Windräder bauen, damit wir in unserem Wildpark wenigstens ab und zu nachmittags noch mal eine Lampe anknipsen können, wenn der Wind weht. Also kann es sein, dass das ist die Arbeitshypothese, dass der Robert und die Ulrike letztlich schlauer sind als wir alle anderen und wissen, wir sind sowieso abgehängt. Deutschland wird jetzt sowieso fertig gemacht und lass uns noch ein paar Windräder und Pumpernickelfabriken bauen, damit es nicht ganz so schlimm wird.
Weißt du eigentlich, woher das Wort Pumpernickel kommt?
Ich liebe es, wenn du mich so auf den Takt bringst. Ja, ich merke immer die Frage, ja, woher kommt das Wort Pumpernickel?
Das machen wir in der eigenen Sendung.
Will ich jetzt wissen. Ja, Fisimatenten machen wir.
Genau. Nein, das sollen die Leute mal selber rauskriegen. Okay, du versuchst jetzt zu sagen, dass die klüger sind, als es erscheint und dafür von uns noch mit so viel Misstrauen und Verachtung gestraft werden. Die versuchen, die wissen, ja, es gibt den Plan, Deutschland abzuwickeln und auszuschlachten, die Konstruktion eines ökonomisch, kulturell und politisch gescheiterten Staates.
Ja, genau.
Und was wir machen können, ist eine Form von Autarkie zu schaffen, indem wir... Ja.
Auf den letzten Drücker.
Also das ist nicht ernsthaft, oder?
Doch, ich will das jetzt zumindest mal mit dir besprechen, ist ja sonst keiner da. Also dass man das Abschalten der Atomkraftwerke scheint dann so ein bisschen
kontraproduktiv.
Eben. Das ist dann einfach so ein ideologischer Webfehler bei den Grünen.
Also meinst du, die meinen das alles gut?
Ich will das jetzt zumindest mal in den Raum stellen. Die Vermutung liegt doch nahe, dass wenn man sich mal das Weltgeschehen anguckt,
ja, Moment, und das ist die
Ende der unipolaren Welt, das wird jetzt so eine bipolare oder multipolare.
Manisch-depressive.
Ja, genau, bipolare, multipolar. Dann könnte es sein, dass Europa auf der Strecke bleibt und dann wäre es doch von einem politisch verantwortungsvoll, jetzt dann noch auf ordentlich Wind und Solar zu setzen, damit wir dann nicht irgendwie völlig im Dunkeln sitzen. Ist das falsch?
Ja.
Okay. Gut, ja, super, sehr schnell beantwortet.
Nächstes Soll ich Thema? Auch begründen?
Ja.
Ja?
Also, bitte darum.
Was dagegen spricht, ist, dass diese zerstörerischen Erscheinungen ja nicht durch externe Kräfte oder durch die Marktkonstellationen oder durch globale Konkurrenz zustande gekommen sind, sondern auf der Basis von eigenen Entscheidungen. Wir haben ja für all den Scheiß Parlamentsbeschlüsse.
Für das nicht untersuchen, warum man unsere Gaszufuhr
zum Beispiel hat. Oder für die Gesetzgebung der Umverteilung in Richtung globale Player, Big Pharma, Big Tech, Big Klima. Das sind doch alles Entscheidungen, die getroffen wurden von diesen Leuten. Also wenn die uns hätten retten wollen, hätten sie einfach auch andere Entscheidungen treffen können.
Ja, das würde aber ja nur heißen, dass unsere Politiker keine
Entscheidungen treffen
haben. Uns
Meine These ist eine andere. Also ich glaube, dass die das genau wissen, was sie tun, dass sie das wollen, weil sie entweder mitspielen wollen im großen Geflecht der mächtigen, reichen und schönen, oder weil sie aus ideologischen Gründen glauben, dass sie etwas Gutes tun, indem sie eine Rosskur diesem industriell planetarisch destruktiven Land verpassen, das es zurückbringt in eine umweltverträgliche Existenzform. Also das mit der großen Transformation, das meinen die ernst. Und die große Transformation ist eine große Destruktion.
Die betrifft aber dann nur Deutschland.
Ja.
Und das, okay.
In der Hoffnung, dass wir in dieser Vorreiterrolle ganz viele Nachahmer finden werden, dass ganz viele andere Länder sagen, boah, das ist so toll.
Kein Licht zu haben.
Kein Licht zu haben, diese vielen wilden Tiere.
Mhm.
Mhm. Ja, auch diese, ja, diese Vielfalt. Ne? Das ist ja auch so auch so diese Verhaltensvielfalt.
Du, ich bin gern bereit, ich muss darüber nachdenken, ob ich das teile, was du sagst, aber du verstehst.
Also zwei Gründe, also ich glaube, das eine ist, sie meinen es ernst.
Ja.
Ja. Ja, hm. Sie meinen es ernst und das ist Teil der kreativen Zerstörung.
Hm. Ja, ja, das hat ja Klausi angekündigt, genau. Dass das jetzt so kommt. Wohl wahr, aber ist es dann nicht klug, wenn man als deutscher Politiker weiß, das kannst du sowieso nicht verhindern?
Ja, warum? Ich könnte es doch verhindern. Ich habe doch.
Ja, inwiefern?
Ja, indem ich Kernkraftwerke anschalte, dass wir haben doch eine Skizze eines Regierungsprogramms in der Neujahrssendung vorgelegt, die genau diesen Souveränismusaspekt betont. Es geht einfach darum, den Globalismus zurückzudrehen und den Souveränismus zu stärken. Könnte man machen.
Das haben wir gesagt, oder?
Nein, das hat Google Future gesagt. Aber
ach ja, stimmt, ja. Aber ja, das ist ja gut, okay. Diejenigen, die Entscheidungen treffen, dann eben zum Beispiel das Gas abzuknipsen zu, genau. Und so weiter, uns Konkurrenz. Gut, okay.
Wie du ja schon sagst, also warum sind denn die Gaspreise vorher schon gestiegen? Ja? Hätte man ja verhindern können. Warum hat Deutschland diese hohen Stromkosten? Hätte man auch verhindern können. Warum wird der Bevölkerung, also ich meine, letztendlich ist es doch ein Kampf gegen das Leben. Ja, alles, was Freude macht, alles, was uns ausmacht, soll verboten werden. Also Lebensmittel zu uns zu nehmen, zu verreisen, es warm zu haben im Winter, all diese Dinge sind kriminalisiert und das ist der Krieg gegen die eigene Bevölkerung im Namen entweder eines höheren Gutes oder im Namen der Umschichtung der Eigentumsverhältnisse von unten nach oben.
Mhm. Jetzt kommt die Frage, aber wenn wir jetzt mal spinnen kurz, könnten wir es denn ändern?
Ja.
Also wenn wir dich jetzt zum Kanzler machen würden mit einer Partei hinter dir oder ohne, könntest du das denn ändern?
Die Frage ist, ob ich es ändern könnte. Ich bin sicherlich in Hinblick auf meine Möglichkeiten nicht naiv und würde sagen, es ist einem Einzelnen nicht möglich, aber wenn es eine Bereitschaft gebe und eine Legitimation und das Vertrauen der Menschen des Volkes in die Regierung, die das als Projekt betreibt, könnte man das natürlich ändern. Alles, was politisch veranlasst ist, ist politisch auch wieder zu revidieren.
Mhm.
Souveränismus wäre der Begriff.
Ja, das heißt, wenn zum Beispiel, aber nochmal, dann der Fall jetzt, dass dann sprengt dir jemand die Pipeline weg oder sagt, du darfst jetzt kein Gas mehr aus Russland nehmen, dann würdest du als neue souveräne Regierung sagen, ihr spinnt ja wohl.
Genau.
Wir beziehen das weiter, wir sorgen für einen Frieden mit Russland.
Genau.
Und würdest dich damit dann gegen deinen bisherigen Partner und Arbeitgeber, die Vereinigten Staaten von Amerika, wenden. Also meinst du, dass du das dann länger überleben würdest als
die Woche?
Okay, gut, dann müssen wir also weitere Burchis hinter dir stehen.
Genau.
Ja, das ist auch gut.
Ne?
Okay.
Deshalb meine ich, dass es geht halt nur, also das ist das Schöne ja an Hannah Arendts Begriff der Macht. Macht ist das einvernehmliche Handeln der vielen. Und wenn wir ein Einvernehmen haben im Hinblick auf die Analyse der Situation und im Hinblick auf die Mittel, diese Situation zu ändern und eine neue Situation herbeizuführen, dann dürfte das nicht so leicht sein.
Mhm. Aber da kommen wir an einen Punkt, den wir zumindest als Stichwort vorher mal angesprochen haben. Also man müsste jetzt doch, du weißt, weshalb ich das an dieser Stelle mache, weil die Menschen, mit denen ich spreche und die uns auch schreiben, sagen, ihnen fehlt die Fantasie, sich das überhaupt vorzustellen. Also wie es auch mal eine Welt ohne Bill oder eine Welt, in der Frieden herrscht, oder sich überhaupt irgendwas vorzustellen. Und mir scheint auch ein Anerkennen der tatsächlichen Verhältnisse dabei zu fehlen. Ist das nicht so? Also, dass man sagt, man muss doch, wenn man was ändern will, und sagt, ich fühle mich nicht wohl in dieser Situation, mir gefällt das nicht. Mhm. Also, dass man mir die Lebensfreude austreibt, die Gaspreise hochtreibt, ich kann im Supermarkt nicht mehr einkaufen, mir gefällt das alles nicht. Dann muss man doch erstmal versuchen, nach diesem Eingestehen, das fühlt sich nicht gut an, woran liegt das? Oder?
Ja.
Zweite Frage, wie sollte es eigentlich sein und wie kann ich da hinkommen?
Ja.
Also das sind mehrere große Sprünge, die
Darf ich das mal mit einem Exkurs zum Thema Fantasie versuchen zu entfalten? Das war ja auch sehr schön, dass wir eine liebe Mail bekommen haben, ob wir nicht mal einen Film drehen wollten, der als Antwort auf Leave the World Behind mal den Leuten zeigt und vor Augen führt, wie es anders sein könnte. Ja, und du hast dann nett geantwortet, würden wir gerne machen, aber wer finanziert uns das, damit wir sozusagen konkurrenzfähig sind auf diesem ganzen Bereich? Mhm. Zwei Annäherungspunkte. Das eine ist das Verhältnis, ich erkläre erstmal, was überhaupt Fantasie ist oder Einbildungskraft. Bei Kant ist es das Vermögen der Vorstellung eines Sachverhaltes oder eines Dinges, der nicht in meiner Wahrnehmung präsent ist. Das heißt, wenn ich jetzt diese Tasse hochhalte und sie ist in meiner Wahrnehmung präsent, dann brauche ich dazu keine Fantasie. Wenn ich sie jetzt aber wieder runternehme und du das auch tust, dann kann ich mir das trotzdem noch vorstellen, obwohl das in meinen Sinnen nicht präsent ist. Was dazu führt, dass wir nicht der Normativität des Faktischen ausgeliefert sind, also zu sagen, das, was ist, das soll auch so sein, das ist die Normativität des Faktischen, sondern das, was ist, das ist, aber ob es gut ist und ob es so sein soll, das beurteile ich selbst. Das heißt, ich kann mir Sachen vorstellen, die nicht der Fall sind, aber schöner sind als diejenigen, die der Fall sind.
Müssten wir können.
Das sollten wir können auf der Basis von Fantasie. Aber es kommt, die Fantasie wird aber auch noch in einer anderen Hinsicht bedeutsam. Das ist mir noch nach unserem Gespräch. Ich habe viel darüber nachgedacht. Das ist ja immer das Schöne, dass man, wenn man mit Sven spricht, nicht nur viel erfährt, sondern auch noch viel zu denken mitbekommt. Wir brauchen die Fantasie sogar auch, um das Gegenwärtige zu sehen, so wie es uns nicht vor Augen gegeben ist, weil das, was sich uns darstellt, ist ja nur ein Anschein dessen. Und wir brauchen auch Fantasie, um das, was diesem Anschein zugrunde liegt, als solchen, als Realität zu erkennen. Also Fantasie ist in einer ganz interessanten Weise auch Realitätssinn. Mhm. Denn das, was uns vor Augen gestellt wird, ja, unterbricht ja genau den Zusammenhang zwischen dem, was der Fall ist und dem, was maßgeblich dafür war, dass es der Fall geworden ist. Und insofern ist Fantasie auch erforderlich, um etwa einzubetten, dass sowas wie ein Krieg gegen die kleinen Bauern natürlich geführt wird mit den Maßnahmen der Ökopolitik, der EU-Subventionen, dass es da Treiber gibt, die die Konzentration des Landbesitzes in die Hände weniger sich vorstellen und so weiter und so weiter. Also insofern brauchen wir Fantasie, um die Realität zu erfassen. Völlig richtig.
Ja, deswegen bin ich auch für Schulfach Karlauern und Verschwörungstheorien, wie du weißt. Also auch man einfach sagt, wie könnte es denn noch sein? Deswegen will man das so dringend unterbinden.
Genau. Ja, also meine Idee wäre gewesen, dass der Kunstunterricht zum Beispiel auch machen kann, dass man lernt, über das Gegebene hinaus sich das Mögliche oder das Irreale vorzustellen oder auch eben das Reale vorzustellen.
Ja.
Und jetzt kommt den zweiten Punkt, den ich noch brauche für meine Argumentation, ist, es gibt noch eine interessante Spannung zwischen zwei Begriffen, nämlich Imagination und Visualisierung. Das kennst du vielleicht aus dem Film, dass man früher, wenn man so einen Science-Fiction-Film gesehen hatte, hatte man so eine Klopapierrolle und irgendwie einen Ball und dann war das der Mond und eine Rakete. Und der wurde in so kleinen Stop-Motion-Bildern hochgeschoben und wir haben uns im Weltraum gefühlt. Nicht aufgrund der visuellen Darbietung des Filmes, sondern aufgrund unserer Imagination, die sich eingelassen hat auf das, was angeboten wurde. Wenn wir heute diese Filme gucken, sagen wir Klopapierrolle und lassen uns sozusagen gar nicht mehr ein auf die Imagination, weil die Visualisierung unseren Standards nicht mehr entspricht. Ja. Was diese ganzen Videospiele und Filme jetzt leisten, ist, dass sie unglaublich viel visualisieren und uns damit die Arbeit der Fantasie abnehmen und uns die Dinge so zeigen, als wären sie so gegeben und sozusagen unser Eigenanteil am Zustandekommen der Fiktion wird dabei komplett unterschlagen und damit sind wir gewissermaßen enteignet in unserer kreativen Potenz. Mhm. Und das scheint mir der Punkt zu sein, weshalb wir sozusagen auch jetzt danach verlangen, vielleicht den Gegenfilm zu hören, weil wir auch selber nicht mehr in der Lage sind, uns oder zu sehen, das aus eigener Kraft vorzustellen. Und deshalb sind so Leute wie wir jetzt bei allem Blödsinn, den wir verzapfen, doch vielleicht ganz hilfreich als Medizin für diese imaginative Verarmung, dass wir einfach mal so Blödsinn erzählen. So wie es wie eine Mondpipeline oder so, ja. Und damit einerseits Absurdität zeigen und auch zeigen, dass es Alternativen gibt. Und das würde ich mir wünschen. Dass wir das als Plasma einer Politik der Zukunft, die Fantasie der Leute wieder zur Geltung kommen lassen.
Ja, das können und sollten wir tun, aber du verstehst, dass ich besorgt bin, wenn ich würde es tatsächlich den meisten konstatieren, dass sie diese Fähigkeit verloren haben. Also, dass man, wenn man nicht mal mehr die Fähigkeit hat, sich etwas vorzustellen, was es nicht gibt, aber sagt, es müsste doch so und so sein oder könnte es nicht so und so sein, dann können wir ja diese ersten Schritte gar nicht machen. Mhm. Wenn man gar nicht weiß, wo man hin will, dann bleibst du ja nur in so einem gefühlten, diffusen Unwohlsein. Ja. Das glaube ich, nicht nur wir kennen, also das auch viele kennen. Das fühlt sich irgendwie alles nicht richtig an. Warum habe ich 3 Jobs und bin immer unglücklich und werde immer kränker und dicker?
Kann mir mein Leben nicht mehr leisten.
Warum ist das nicht anders? Und wenn man dann nicht mehr die Fähigkeit oder die Möglichkeit hat, jedes Mal, wenn man dann denkt, es könnte anders sein, kommt dir ja irgendeine Pseudo-Vernunft in den Weg. Du sagst, nee, das geht ja gar nicht, das ist illusorisch. Das haben wir auch gelernt. Also da führt ja kein Weg hin.
Das ist ja doch mehr realistisch.
Ja, weißt du doch, wer, wenn nicht Bill und wer, wenn nicht wir, wenn man so. Wenn ich da so idiotische Ideen in den Raum stelle, ein paar Menschen finden das dann gut und die meisten sagen, das ist doch totaler Unsinn. Das ist doch illusorisch, in einer Gesellschaft zu leben, in der man die Türen auflassen kann oder seinen Autoschlüssel stecken lässt oder sich gegenseitig hilft oder irgendwie keiner Angst haben muss, dass er verhungert, erfriert oder seine Miete nicht mehr zahlen kann. Das ist doch illusorisch. Nein, es ist nicht illusorisch.
Nö.
Ihr müsst euch das erstmal vorstellen, wo ihr hin wollt.
Ja.
Zu vernünftigen Schulen und zu Krankenhäusern, wo man einfach reingeht ohne Karte und sagt, könnt ihr mir mal helfen? Ihr müsst euch das wenigstens das vorstellen. Und vielleicht noch einen Wolpertinger dazu. Und dann ist im zweiten Schritt die Frage, wie kommen wir denn da hin? Aber wir haben das, verbieten wir uns selbst.
Ja. Ja, absolut.
Weil uns irgendeine Instanz sagt, das könnt ihr alles vergessen, das passiert sowieso nicht. Und das, glaube ich, sollten wir benennen und sagen, diese Gehirnwäsche, die da stattgefunden hat, da muss man, glaube ich, mal ran und sagen, doch, es ist durchaus möglich, eine bessere Welt zu schaffen.
Und vielleicht das andere ist dann die Bewirtschaftung.
In Deutschland.
Ja, jetzt hör mal auf.
Ja, das ist der weiteste Weg für Deutschland.
Gut, dass das jetzt hier kein Geheimtreffen ist, sonst würde ich echt sagen, du bist rechtsextrem.
Ja, nee.
Also es geht, also, ja.
Ich muss mir gerade überlegen, auf welcher Seite ich sitze bei uns beiden. Aber
ja, ich hoffe, ich sitze rechts.
Gesehen bin ich linksextrem.
Ja, okay, linksextrem.
Das verbitte ich mir.
Nee, du hast ja mit, absolut mit allem recht. Und ich glaube, dass das auch wieder in Situationen der Bedrängung und Beklemmnis einem auch Luft verschafft, dass man weiß, es geht anders. Ja, dass man nicht daran leidet wie ein unabwendbares Schicksal. Und das ist eben auch gelungen. Es gibt ja auch eine Form von Visualisierung der unausweichlichen Katastrophe, die als politisches Machtmittel genutzt wird. Also es sind das exponentielle Wachstum der Klimadaten, ja, oder die heißesten Corona-Zahlen aller Zeiten. Also all diese Sachen sind ja dramatisiert worden und bebildert worden, visualisiert worden als unausweichlich, ja. Und auch da braucht es dann Imagination, um das zu entlarven. Und also das heißt, es wird bewirtschaftet und zugleich wird es unterbunden. Die Frage ist, ob wir optimistisch sein dürfen und sagen, dazu ist jeder in der Lage. Oder vielleicht sind auch einzelne Menschen durch diesen Beschuss inzwischen außerstande gesetzt, das überhaupt sich vorzustellen, dass es anders sein könnte.
Deine Einschätzung bitte. Ich bin da eher deprimiert oder eher traurig für die, die es einfach nicht mehr, die Fähigkeit nicht mehr haben. Es ist so sturmreif geschossen, diese über so viele Jahre und in diese, ich will jetzt gar nicht denen selbst die Schuld geben, ich gebe ja gerne mal anderen die Schuld und Eigenverantwortung und was nicht alles, aber in diesem Fall, wenn du so aufwächst über die letzten 20, 30 Jahre, also in dieser Gehirnwaschanlage, dann ist es, glaube ich, tatsächlich schwierig.
Es gab ja mal früher was, wie nannte man das, wenn die so Pickel im Gesicht hatten und irgendwie so sich komisch verhalten haben. Jugend.
Ja, Jugend, Pubertät.
Das galt doch als Zeitalter des Nonkonformismus, der Unzufriedenheit mit der Realität. Und jetzt, ich habe jetzt neulich noch mit einem jungen Mann gesprochen, der irgendwie aus der Schule an der Uni war, einfach mal so zum Besuch und der sich große Sorgen über seine Berufswahl macht, weil er da keine Fehlentscheidung treffen will und wieso ist. Also ich verstehe das natürlich, weil denen kommuniziert wurde, also wenn du das nicht mit 18 weißt, wo du mit 70 sein willst, dann ist dein Leben völlig außer Bahn. Also was da an Denkmodellen denen nahegelegt wurde und auch Prinzipien, nach denen sie ihr Leben gestalten sollen, das ist schon beängstigend. Also da ist mit Jugend nichts mehr. Also diese revolutionäre Potenz dieser Generation wurde durch den Opportunitätsimperativ der gesellschaftlichen Konformität völlig liquidiert. Schrecklich.
Ja, und das ist aber doch eine Aufgabe, auch wenn wir sind ja alt und nicht mehr so lange hier, ein bisschen schon, aber können wir dann da noch irgendwie assistierend helfen? Mir tut das einfach leid, es ist ja auf der anderen Seite nicht so, dass sie jetzt den ganzen Tag nur happy sind.
Genau.
Jedenfalls kann ich das bei meinen meine Kinder, die relativ ausgeglichen sind, aber kann ich das drumherum feststellen, dass es doch in hohem Maße, also eine Hoffnungslosigkeit sich breit macht. Gut, man kann ja ausweichen auf eine Blaubeer-Vape und Serien bingen und dann auch 5 Jahre für seinen Führerschein brauchen, weil hat ja eh so richtig keinen Sinn.
Aber kann ich verstehen.
Aber was? Ja, deswegen sage ich doch, ich kann das auch verstehen, aber da fehlt ja etwas. Also nicht nur der Zorn, außer bei unseren Klimaklebern auf die Straße zu gehen, was macht ihr da eigentlich? Was soll denn das für eine Welt sein und für eine Zukunft, für eine Perspektive? Ist ja alles furchtbar. Das ist doch gar nicht so. Und wir sind...
Ja gut, das wird dir jetzt gefallen, was ich hier sage, weil das ja immer schon auch deine Idee war. Ich fand die ja nur so halb zutreffend, aber wahrscheinlich ist sie das, was du machen kannst, ist deine Stärke, Geschichten erzählen.
Ja, kannst, die Gefahr, ja.
Also das wäre genau der Gedanke. Also natürlich ersetzt du dann sozusagen die eine Geschichte gegen die andere, aber wenn du die Geschichte als Geschichte durchschaubar machst, wird einfach die Möglichkeit, das nicht nur in ein Narrativ gezwungen zu sein, also Narrativinsasse zu sein, sondern selber Autor einer eigenen Zukunft zu werden. Das könnte ich mir als Ermächtigung vorstellen. Mein Beitrag könnte sein, dass ich theoretische Maßstäbe zur Beurteilung von Gegenwart entfalte und über diese Anreize schaffe, sich Wirklichkeiten vorzustellen, die diesen Maßstäben eher gerecht werden. Ja? Also der Satz, du sollst nicht töten, der schwingt ja mit, wenn jemand ermordet wird, aber der wird ja auch immer das Nicht-Töten deutlich. Das heißt, es ist auch Frieden mit. Also das heißt, es ist immer eine Überschreitung von des Gegebenen, sei es durch das Denken, sei es durch die Fantasie. Also das müssten wir machen und das wäre eigentlich Aufgabe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, eines Bildungssystems.
Ja. Ja, dann treffen wir uns. Also Bildungssystem und Story treffen sich an der Stelle. Das beides müssen wir leisten, müssten wir. Ich will ein bisschen ketzen dürfen, ja, in dem Zusammenhang. Hast du recht, also das wäre zu leisten. Und nur, wir haben das durchaus mit einem relativ mächtigen Gegner zu tun in Form von Manipulation. Und zwar nicht jetzt irgendwelche politischen Umfragen, sondern da scheint mir doch vieles, ich will mal anders anfangen, wir sprachen darüber in unserem kurzen Gespräch oder 2-Stunden-Gespräch über Dystopien. Es ist natürlich immer reizvoller und alarmierender und deshalb gucke ich eher hin, wenn mich jemand die ganze Zeit anschreit und sagt, du musst gleich sterben, als wenn du und ich positive Geschichten erzählen. So könnte die Zukunft auch sein. Das Interesse ist gering, wenn man die ganze Zeit von allen Seiten eigentlich Vorsicht angeschrien wird. Das ist die Situation, in der wir sind. Ich glaube, man hätte gar keine, könnte gar keine Aufmerksamkeit dahin lenken auf das Positive.
Ich glaube, dass es eine große Sehnsucht nach Ankunft und Ruhe gibt. Dass die Leute sehr gehetzt, desorientiert und verloren sind. Und dass sie, wenn sie das Angebot bekämen, irgendwo zur Ruhe zu kommen und etwas zu entdecken, dass sie dann möglicherweise das auch als genussvoll erleben. Wäre meine Hoffnung. Aber du hast recht, also das ist ja, ich glaube, das ist auch, dass es in unserer biologischen Natur liegt, dass wir auf Bedrohungssignale eher reagieren als auf Harmoniesignale.
Ja.
Ja, da mag was dran sein. Und die anderen arbeiten ja mit diesem permanenten Alarmismus. Genau. Wir haben ja Adrenalinausschüttungen rund um die Uhr, ne, weil wir unseren Tod permanent verkündet bekommen. Wir dürfen uns, die Todesart variiert. Wir können ersticken, wir können verbrennen, wir können erfrieren, wir können erschossen werden, wir können zerfetzt werden beim Weihnachtsgottesdienst im Kölner Dom. Ja.
Das meinte ich gerade. Die Funktionsweise von Social Media, was sie mit den Daten machen, ja, die wir uns dann einsammeln die ganze Zeit, was ja auch völlig krank ist, dürfte gar nicht so sein. Aber das ist ja, geht ja auf unsere niedersten Instinkte. Also das, nur so kannst du ja Menschen den ganzen Tag im Netz halten und in Facebook mit der Angst, jetzt was zu verpassen, was lebensnotwendig ist und mit ständigen Clickbait und Ausrufezeichen und dies musst du aber auch gesehen haben, sonst du tot. Und wenn du das jetzt nicht machst, hast du eine entscheidende Abzweigung verpasst. Wir werden ja permanent in Stress versetzt und das ist ja sehr gelernt schon von den Jüngeren.
Ich habe die Lösung.
Ja, das finde ich gut. Ja.
Fällt mir gerade an. So, weil du an die tiefen Instinkte des Menschen.
Vorher,
es gibt etwas vorher. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, es gibt ja 2 große Antriebe des Menschen. Das eine ist die Lebens- und Todesangst und das andere ist Pornografie.
Das ist die Lösung?
Ja, natürlich. Ja, ach so. Weil, also, wenn ich sowieso erschossen werde, dann will ich doch vorher erstmal noch nackte Frauen sehen. Und ich glaube, die. Idee könnte sein, dass wir so einen utopischen Porno drehen, wo wir die heile Welt sozusagen auf dem Wege der niederen Impulse des Fortpflanzungstriebes so nach und nach einsickern lassen und dann so leicht subtiler werden lassen.
Ja, dass ich glaube, ich nehme meinen Nobelpreis nämlich jetzt doch zurück. Ich glaube, ja.
Nee, aber nicht. Du meinst, was ich damit psychologisch meine. Also, das ist, dass wir sozusagen, wenn du sagst, wir haben auf der Seite den Alarmismus, der unsere Fluchtinstinkte oder Selbstschutzinstinkte aktiviert. Wenn wir das konnten dann durch besondere Reflexionen oder durch die Muße einer sich langsam entfaltenden Erzählung, da haben wir keine Chance.
Mhm, genau.
Aber es gibt ja andere elementare Bedürfnisse. Und da meine ich jetzt nicht nur das Sexualbedürfnis, sondern das Bedürfnis nach Liebe und Nähe, ne, nach der Zuwendung eines anderen. Und ich glaube, dass das kennen wir doch als Kind, wenn du Angst hast und dann nimmt dich die Mama in den Arm und sagt, ist doch gar nicht so schlimm. Ich behüte dich, ich beschütze dich. Hier darfst du sein.
Ja? Okay, aber das ist
wäre das nicht eine Botschaft? Ja. Also einfach mal. Na, das war jetzt wegen des blöden Witzes mit der Pornografie, aber.
Ja, da können wir ja nochmal drüber nachdenken über die Pornografie.
Nein,
dann nehmen wir den Vorschlag der Zuschauerin, in diesem Fall kein Gendersternchen, es war eine Zuschauerin, auf und bemühen uns nochmal um. Entwickeln mal so eine Story, die aber nicht langweilig und windelweich ist, sondern muss ja auch keine Pornografie rein, aber.
Nein, natürlich also nicht.
Positives erzählt und das ist halt auch eine Sehnsucht. Das ist ja meistens auch so freudlos, wenn diese Gegenerzählungen sind ja meistens, haben ja auch irgendwas mit Verzicht zu tun.
Nein,
da bin ich dann, was weiß ich. Lese ich auch mit Freude. Adbusters, das sagt keinem was, aber das waren die verantwortlich waren für Occupy Wall Street. Da gibt es auch, komm aus Kanada.
Ja.
Auch das hat immer also eine gewisse Freudlosigkeit.
Das darf ich. Deshalb würde ich so eine reine Spur Sinnlichkeit muss schon rein.
Ja. Okay, machen wir es mal so eine.
Warum muss es denn freudlos sein?
Das meine ich, da ist auch bei der Gegenseite wieder fehlt was. Wenn ich mich hinstelle, seit Deutschland zum Beispiel, ihr habt doch eigentlich alles. Macht doch eben mal was Vernünftiges. Sind doch genug, also können wir nicht erzählen, ihr habt doch genug Häuser und Autos und Straßen und Freibäder und Theater. Und da stehen ja wohl auch ein paar Gaskraftwerke. Gut, da muss jetzt Gas rein. Ja, das habe ich verstanden. Aber es ist doch nicht wie im Tschad, dass man jetzt irgendwie ohne Licht schon auf einer staubigen Straße sitzt.
Eben.
Ist doch schon was da. Und dann, solange es noch so ist, dann mal das positiv für sie. Wie kann man denn das füllen?
Genau.
Ach komm, das machen wir mal.
Das machen wir. Und ich glaube nicht, dass das Verzicht sein muss. Also auf jeden Fall nicht Verzicht auf das Schöne, sondern der Verzicht auf das Überflüssige.
Nein, das ist ja schon, wie meine ich, sogar die Gegenseite fällt rein auf diese.
Ich weiß. Ich meine, die macht ja im Grunde Schwab mit anderen. Ja, oder es wird kitschig. So wie diese kennst du diese Sonnenuntergangs-Kitschgedöns. So einen Kram machen wir auch nicht, ne?
Nee, so aussteigen aus allem und irgendwie so in Zeitlupe in die Sonnenuntergänge laufen, das ist ja auch nicht.
Nee, nein, einsteigen.
Ja, und wir leben im Überfluss und können da auch weiterleben. Man muss das, ja, nochmal, deswegen die Gegenseite für mich enttäuschend, weil sie auf das Gleiche einsteigen, als hätte Schwab beim Kaffee-Ding gesagt, ja gut, ihr wollt irgendwie die Welt umstürzen, aber einschränken müsst ihr euch schon. Nee, muss man nicht. Ein neues Projekt, Matthias. Wir müssen uns eine Geschichte ausdenken.
Nichts hast leichter wie dieses. Nein. Ich wollte auch über Feinstaub und Mikroaggressionen sprechen, aber das lohnt nicht mehr.
Mal.
Nein.
Doch.
Nein, das passt überhaupt nicht. Nein.
Klimafragen nächste Woche.
Wir machen ja keine fiese Patenten mehr.
Ich glaube, das musst du doch nochmal erzählen jetzt. Das wird doch demnächst, irgendwie, wir gehen es mal irgendwie demnächst auch mit Sonderformaten auf Begriffe ein. Komm. Fisimatenten, da reden wir jetzt schon so lange drüber.
Ja.
Wir wollten daraus immer so einen Kurzbeitrag machen, den wir dann ja doch nicht machen, weil wir dann wieder sagen, was sollen wir denn auf TikTok? Unser Publikum weiß ja gar nicht, unser Publikum hat nicht mal ein Smartphone.
Wir haben nicht mal
auf TikTok.
TikTok-Publikum. Ja, Fisimatent ist einfach, ich mag diese komischen Wörter, die so, wo man nicht so genau weiß, was die bedeuten. Und wenn man dann mal nachschlägt, kommt man auf Antworten, die einen auf den ersten Blick überzeugen, möglicherweise auch falsch sind, aber gut. Und das ist wohl aus den napoleonischen Kriegen heraus.
Verbreitet hier wieder irgendwelche Fehlinformationen.
Fake News, absolut. Achtung, Fake News. Fisimatenten, das klingt so nach fiese und so, aber das ist offensichtlich oder scheinbar napoleonische Kriege, wo die französischen Soldaten den rheinischen Mädels hier eindeutige Angebote unterbreitet haben, was dann manchmal auch in sich niedergeschlagen hat in unfreiwilligen Schwangerschaften, weshalb die Tanten dieser jungen Frauen warnten, wenn der Franzose zu dir sagt, visite ma tante, ja, also besuche mein Zelt, dann musst du da sehr vorsichtig sein. Und deshalb haben die dann gesagt, mach keine fiese Matenten, also dann kann dir auch nichts passieren, Mädel.
Also eigentlich müsste es auf Deutsch heißen, nun machen wir mal keine Zeltbesuche.
Genau.
Ja, gut, das würde aber nicht so
keine
schön
Zeltbesuch.
Klingen. Oder herrlich.
Wie wir unseren Kindern sagen, macht euch Licht, nehmt keine Drogen und ihr wisst doch, wie man sich schützt.
Gut, aber das ist Physimatenten, ist ja viel schöner. Ja. Ich möchte gerne überprüft haben von allen, ob das denn überhaupt stimmt. So, und nächste Woche möchte ich eine Erklärung für Sperenzchen.
Ja, Pumpernickel war übrigens.
Ja.
Der Napoleons Pferd hieß ja Nickel. Und das war, weil es natürlich das Pferd des größten Feldherrn aller Zeiten bis dahin war, natürlich nicht mit normaler Haferernährung zufriedenzustellen, sondern hat Brot bekommen. Und dieses Brot, das war das Pain pour Nickel. Das Pumpernickel, ja. Dieses Schwarzbrot, das der immer bekam. Und deshalb, weil das natürlich dann auch immer so ist, wenn Adlige irgendwas machen. Du weißt das zum Beispiel, meine Oma hat immer imitiert, das haben Adlige ja früher viel gemacht, da wurde immer beim Trinken der Finger abgespreizt. Mhm. Deshalb, wenn man was auf sich hielt, haben dann die armen Leute das Pumpernickel gegessen, weil sie zumindest sozial aufsteigen wollten auf die Stufe von Napoleons Pferd.
Ich glaube dir kein Wort. Ich erwarte Überprüfungen von allen. Doch, ich glaube dir alles. Also darauf ein Dujardin.
Ein großer Tag der Medizin, darauf ein Dujardin.
Okay, sowohl Physimatenten als auch Pumpernickel.
Ja.
Ich dachte, das wäre eine deutsche Erfindung gewesen. Okay. Der pumpergesunde Nick oder so, der dann ungeschrotetes Brot essen muss.
Mag auch. Ich weiß es nicht. Ich
kann das ab. Ja, das klären wir.
Ja, nächste jetzt machen wir keine Sperenzchen mehr und dann.
Nein, nächste Woche machen wir Klima. Stundenlang. Oder auch nicht.
Ja.
Na, dazu habe ich viele Fragen. Es war mir eine große Freude.
Ja.
Dankeschön.
Hast du gehört, dass Mercedes den Mercedes-Stern durch den Gender-Stern ersetzen möchte?
kann man dran lassen, muss man aber nicht.
Okay. In diesem Sinne.
Bis dann.
Tschüss. Ciao.